Uns hat als Gemeinde oder als Gemeindeleitung ein Brief erreicht von Bruder Wolfgang Frese, dem es gesundheitlich nicht gut geht. Und ich möchte das einfach hier an dieser Stelle erwähnen, auch hier ganz prominent erwähnen, dass ihr an ihn denkt, dass ihr für ihn betet. Und das möchte ich auch jetzt tun, bevor ich mit der Predigt beginne. Er hat einige Schmerzen nach einer kann ich das Haus nicht verlassen, und lasst uns einfach an ihn denken. Und wenn ihr in der nächsten Zeit vielleicht Zeit habt, ruft ihn mal an oder betet für ihn. Steht vielleicht einfach nochmal zum Gebet auf. Das finde ich wichtig jetzt für die Fürbitte einfach nochmal. Jesus, wir bitten dich für Wolfgang, wir bitten dich, dass du ihn anrührst, du siehst, wie es im Moment geht. Und wir beten von ganzem Herzen hier miteinander, Jesus, dass du ihn anrührst, dass du ihn wieder aufrichtest an seinem inneren und äußeren Menschen. So segnen wir ihn von dieser Stelle. Wir bitten dich jetzt auch für die Predigt, dass du mir Gnade gibst zum Predigen und allen miteinander Gnade zum Hören. Auf dein Wort. Amen. Wir starten gerade eine neue Predigtreihe. Bei uns in der Kirche machen wir das so, wir arbeiten meistens mit Predigtreihen. Wir haben ein Thema, mit dem wir uns dann einige Wochen beschäftigen. Und die neue Predigtreihe ist überschrieben mit dem Titel »Gemeinsam die Welt bewegen«. Kennt ihr diese Frage, ja Jesus, was soll ich denn mit meinem Leben machen? Wie soll es denn weitergehen? In welche Richtung soll es denn gehen? Auf welchen Auftrag hin soll ich irgendetwas tun? Und jetzt habe ich vor kurzem einen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Das ist etwas ganz Hervorragendes. Das ist noch nicht die Anekdote. Ich wollte auch sagen, ich habe es geschafft. Und ich mache das nicht besonders oft. Ich wollte euch sagen, wie wunderbar es ist, wenn man ein Ziel hat und wenn man auf diese Zielgerade einläuft und man sieht, das war das erste Mal, deswegen sage ich das erste Mal, dass ich so einen Bogen mit Luftballons und all solchen Dingen, also Olli war mit dabei und Carsten Elsen, die beiden haben mich da quasi mit hingeschleift. Und ich habe gedacht, ich probiere es mal aus und bin auch ganz gut gewesen. Aber diese Ziellinie zu erreichen, zu sehen, da ist dieser Luftballon und danach, da stehen die Getränke schon alle, die man dann ganz dringend braucht, das ist unglaubliches Gefühl. Das ist unfassbar, wenn du das Gefühl hast, deine Beine funktionieren fast nur noch automatisch. Du hast keine Power mehr, aber die letzten 100 Meter, du gibst nochmal Gas und du siehst, die Zeit läuft und denkst, ich schaffe es noch vor der und der Zeit. Ich sage jetzt nicht, wie ich gelaufen bin, könnt ihr nachgucken im Internet. Ja? Darauf kommt es an. Man könnte euch ja sagen, nach Kilometer 8, boah, mir tun die Beine weh, ich habe keinen Bock mehr und ich mag nicht mehr weiter. Warum mache ich das eigentlich? Da stehen Leute am Rand, klatschen mir doof zu und die sollen nochmal selber laufen oder sowas. Könnt ihr das vorstellen? Ich habe ein Ziel vor Augen. Und sonst ist es im christlichen Glauben manchmal auch. Wir stellen uns die Frage, ja, warum sitzen wir hier jeden Sonntag zusammen? Was soll der ganze Käse denn? Da quatscht vorne jemand rum, einige Lieder machen hier tolle Musik. Warum machen wir das hier eigentlich? Und wenn das dann persönlich wird, warum sind wir Jesus-Nachfolger? Mit welchem Ziel? Wo soll es hingehen? Das ist noch eine gute Frage. Und wir als Gemeinde wollen den Auftrag Jesu uns vor Augen führen. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo wir gemeinsam Jesus nachfolgen. Das bedeutet, wir werden innerlich transformiert. Wir werden verwandelt in sein Ebenbild. Wir wollen Gemeinschaft leben und wir wollen Menschen dienen. Und darum soll es gehen in den nächsten Wochen. Wir haben als gesamte Gemeinde einen Prozess hinter uns und sind noch mitten dabei. Der heißt Perspektive Oldenburg. Wir wollen eine Perspektive bekommen für die Menschen, die Gott in unsere kleine Welt hineingestellt hat. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die eine Perspektive hat für das Kleine, für deine kleine Welt und dich stark machen, dass du in dieser kleinen Welt, in der du lebst, frohe Botschaft sein kannst, Licht sein kannst, Salz sein kannst. Und wir wollen einen Blick öffnen für das große Werk Gottes, was er tut in der gesamten Welt. Und da wird Aki gleich noch einiges zu sagen. Und dieses beide spielt zusammen. Und deswegen heißt das Thema heute Think Global und Act Local. Das ist Englisch. Seid ihr gleich alleine drauf gekommen? Das bedeutet, wir denken weltweit in der Dimension des Reiches Gottes. Wir schauen auf das, was passiert in der ganzen Welt und sagen nicht, wir sitzen hier in unserer kleinen Welt und das reicht uns. Wir schauen auf die Welt, wir beten für die Welt, wir sehen die Flüchtlingsströme, wir sehen, was in der dritten Welt passiert, wir sehen, was in Swasiland passiert und wir wollen damit dabei sein, wir wollen sehen, wenn Christen verfolgt werden, wollen wir die Augen nicht verschließen, sondern wollen für sie beten. Darüber werden wir unter anderem einen gesamten Gottesdienst nachdenken im November. Die verfolgten Christen, Aber wir wollen auch sagen, wir sind hier vor Ort in Oldenburg. Wir sind hier an den Schulen als Schüler. Wir sind hier an der Universität als Studenten oder als Mitarbeiter. Wir sind in den Schulen als Lehrer. Wir sind in den Unternehmen und sind ganz normale Angestellte. Wir sind Familienväter, wir sind Familienmütter. Wir haben Verantwortung in einer kleinen Welt, die ist begrenzt. Wir wollen Menschen dienen. Und Jesus hat da eine Perspektive eröffnet. Und da möchte ich euch hoffentlich mit hineinnehmen, hineinzuschauen in diesen weltweiten Auftrag Jesu. Er sagt, geht hin zu allen Völkern. Das ist der Auftrag Jesu für seine Gemeinde. Geht hin zu allen Völkern. Später sagt er dann, kurz bevor er die Welt verlässt, sagt er dann zu seinen Jüngern, sie sollen noch einen kleinen Moment warten und dann sollen sie in Jerusalem, Samarien und bis an die Enden der Erde gehen. Und wenn ich mir die Situation so vorstelle, da sitzen halt diese Jünger, diese 12 oder 120, wie man so will, und ich höre diesen Auftrag, ich soll bis an die Enden der Erde gehen. Ich wohne in einer kleinen Provinz, irgendwo im Römischen Reich und habe auch keine Top-Ausbildung, habe kein Flugzeug und solche Sachen. Und dann sagt er zu mir so einen Satz. Jesus ist ja selber quasi in die Welt hineingekommen, hat einen Auftrag für diese Welt gehabt, aber sein Aktionsradius war ja höchstens 100 Kilometer. Er hat ja nicht die Welt erreicht. Er selber nicht. Aber diesen Fokus, den er damals schon hatte, den er in seine Jünger hineingelegt hat. Ihr habt einen Auftrag für die Welt. Und diese Botschaft soll bis an die Enden der Welt gehen. Das soll uns ermutigen. Und hat die Jünger damals nicht überfordert. Hat sie nicht gesagt, sondern sagen lassen, ach du spinnst ja rum, Jesus. Komm her, wir bleiben hier schön sitzen und wir machen nur noch Tee trinken. Weil das ist ja unmöglich. Jesus hat seinen Jüngern seinen Geist versprochen und er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben, damit sie gehen können, damit sie Kraft haben, seine Zeugen zu sein. Darum soll es gehen. Und das ist auch meine persönliche Herausforderung. Wie kann ich den Fokus haben für meine Nachbarschaft? Wie kann ich den Fokus haben? Gut, meine Kollegen kann ich schlecht zu Jesus führen, das könnt ihr euch vorstellen. Aber da bin ich sicherlich auch, ich habe ja auch mal was anderes gelernt. Ich habe ja vorher was Richtiges gelernt, habe in der Bank gearbeitet. Und ich habe, als ich in der Bank Azubi war, bin ich wieder zu Jesus zurückgekommen. Gott hat mich wieder überwältigt, seine Liebe hat mich zurückgezogen an sein Herz. Ich bin zurückgekommen in die Gemeinde Jesu. Und dann bin ich im dritten Ausbildungsjahr gewesen und ich habe jeden Mittag mit meiner Chefin gequatscht über Jesus. Und als ich die Bibelschule verlassen habe, die Bank verlassen habe und auf der Bibelschule war, ruft mich diese Frau an und sagt, Jan, können wir uns mal treffen? Und ich denke mir, was will die denn von mir? Das war eine Frau, die war ein paar Jahre älter als ich, die war meine Chefin. Ich habe gedacht, was will die wohl von mir? Ich habe doch eine tolle Freundin. Das ist jetzt meine Frau. Und habe mir gedacht, was wird das denn jetzt hier? Und dann treffe ich sie und dann sagt sie mir, ich habe Jesus auch in mein Leben genommen. Kann ich mich in deiner Gemeinde taufen lassen? Das war so cool, zu erleben, dass meine kleine Welt, in der ich lebe, in der ich agiere als kleiner Bank-Azubi, Jesus ausstrahlen kann und irgendein Mensch wird davon berührt und er sagt, ich möchte diesen Jesus auch kennenlernen. Und diese Frau ist in der Gemeinde noch und ihr könnt sie gerne fragen, ob so war. Stell dir diese Frage, wozu lebst du eigentlich? Was ist dein Ziel? Und darauf möchte ich euch heute als einzelne Christen, aber uns auch als Gemeinde wieder ausrichten und sagen, das ist das Ziel und auch wenn meine Beine immer schwer sind, wir werden durchhalten. Weil das Ziel vor Augen ist. Darum geht's an. Darauf kommt's an. Bill Heibitz hat gesagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Darüber kann man trefflich streiten, ob dieser Satz richtig ist. Weil dann würden Theologen sagen, ja, aber es muss doch Jesus sein. Jesus muss die Hoffnung der Welt sein. Da sage ich, ja, ist auch richtig. Aber diese Gemeinde soll Hoffnung in diese Welt hineinbringen. Und nicht irgendwie die Gemeinde, die anderen, sondern du bist die Gemeinde Jesu. Wenn Jesus in deinem Herzen ist, wenn du Jesus dein Leben übereignet hast, dann sagt die Bibel, dass der Heilige Geist in dein Herz hineingekommen ist. Du bist Kind Gottes geworden, du hast seine Kraft bekommen und du kannst einfach anfangen auszuteilen. Ganz normal, im Alltag, in Gesprächen, in kleinen Taten der Liebe. Und da gibt es eine wunderbare Bibelstelle, die das meines Erachtens sehr ermutigend rüberbringt. Die möchte ich mit euch lesen. Stellt euch vor, Jesus ist mit seinen Jüngern kurz vor der Kreuzigung eine letzte Rede, die Endzeitrede. Und was er dort so ziemlich am Ende sagt, ist auch wieder theologisch sehr umstritten, ob das jetzt, ob er da den Jünger meint oder ob er irgendwelche fremden Völker meint. Das möchte ich jetzt einfach mal ausklammern. Diese theologischen Streitereien, da können wir uns nachher beim Kaffee drüber streiten. Darauf kommt es mir jetzt nicht an. Jesus hat gesagt, am Ende wird es eine Entscheidung geben. Und es wird einen König geben und er wird sagen, die einen kommen nach rechts und die anderen kommen nach links. Und das lesen wir zusammen. Dann wird der König, und damit meint Jesus sich selber, zu denen auf der rechten Seite sagen, also er unterscheidet in die rechts und links Böcke und Schafe, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes ererben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Ist das nicht wunderbar? Seit der Erschaffung der Erde wartet das Reich Gottes auf die Gerechten. Das Reich Gottes wartet vielleicht schon auf dich. Jetzt schon. Und Jesus sagt dann, ich war hungrig. Und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank, ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und das geht in dem Text dann so weiter, wo er sich dann den anderen zuwendet und sagt, alles, was ihr nicht getan habt, einem dieser meiner Geringsten, das seid ihr mir schuldig geblieben. Und dieser Text hat das Potenzial, Angst zu machen. Gerade am Ende, gebe ich zu. Wenn es dann darum geht, habe ich jetzt jedem Bettler wirklich auch was zu essen gegeben und habe damit Jesus das. Darum geht es nicht aus meiner Sicht. An dieser Stelle ist es, das ist ein Ermutigungstext. Ich möchte euch ermutigen. Und ich glaube, dass Jesus das auch wollte, als er seine Jünger da vor sich hatte. Er wollte ihnen nicht Angst machen, so nach dem Motto, ja, ob du jetzt jedem Bettler immer ein Brötchen gegeben hast oder nicht, darauf kommt es nicht an, sondern es geht um etwas anderes an dieser Stelle. Jesus sieht das Herz an. Und das ist ermutigend. Du musst nicht irgendwie ein großes Werk haben, sondern Jesus schaut auf dein Herz. Das, was du tagtäglich im Kleinen tust. Und das wird wertgeschätzt bei ihm. Wenn wir uns das mal so vor Augen führen, dass diese Leute die kleinen Taten der Liebe tun. Da ist jemand durstig gewesen, da ist jemand hungrig gewesen. Da ist jemand nackt und krank gewesen. Und wenn man das Matthäus-Evangelium bis zu dieser Stelle schon geschafft hat, wenn man sich mal vorstellt, ich habe das Matthäus-Evangelium von Anfang bis zum Ende durchgelesen, bin da aber in Matthäus 25, dann habe ich vorher schon zwei andere Stellen gefunden, wo Jesus nämlich sagt, als es um die Kinder geht, hallo, wir hatten hier gerade ganz schön viele, als Jesus sagt, wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wo können wir Gott begegnen? Wenn wir ein Kind aufnehmen, wenn wir uns herunterlassen und sagen, hey, wir begegnen einem Kind. Wenn wir es aufnehmen. Oder Matthäus 10, wo er sagt, wer euch aufnimmt, also die Jünger, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Versteht ihr, wo wir Gott begegnen können? Im Alltag. Und wir merken es vielleicht noch nicht mal. Ist das nicht wunderbar? Das sind nicht die großen Weltverbesserer. Die haben nicht den Hunger in der Welt beendet komplett. Sie haben nicht alle Krankheiten beseitigt. Sie haben nicht alle Gefängnisse abgeschafft. Sie haben in diesen kleinen Situationen Zeichen der Hoffnung gesetzt. Haben Liebe in ihrem Herzen gehabt, die sie weitergegeben haben. Und haben damit gezeigt, wer ihr Herz wirklich prägt. Wer das tut, macht deutlich, es steckt eine Liebe in meinem Herzen, mit der ich meine Umwelt prägen möchte. Heidi Baker, eine Missionarin aus Afrika, hat mal gesagt, Erweckung passiert nicht durch einen Big Bang. so sinngemäß. Ich weiß nicht ganz genau, aber was sie auf alle Fälle gesagt hat, Erweckung passiert einer nach dem anderen. In deiner kleinen Welt kann etwas passieren, das Reich Gottes kommt und größer wird und wächst. Mission ist also nicht etwas, was wir als Kirche einfach tun. Wir nehmen uns einen Missionar und dem buttern wir irgendwie Geld zu und sagen, mach du mal. Geh du mal nach Afrika. Wir machen hier nichts. Mission ist das Wesen von Kirche, diese Sendung im Herzen zu haben, in den Alltag hinein und sagen, ich habe einen Auftrag. Ich tue das nicht mal Freitagabend von 18 bis 19 Uhr. Sondern alles, was wir tun, ist Mission. Alles, was wir tun als im Namen Jesu, ist Mission, ist Auftrag, ist Sendung von Jesus. Wenn das Evangelium, das wir verkünden, keine Relevanz in einer leidenden Welt erzielt, ist es ein amputiertes Evangelium, dem die biblische Ganzheit fehlt. Und ihr Lieben, ich träume davon, dass wir eine Gemeinde sind, in der das ganze volle Evangelium in seiner ganzen Kraft, in seiner ganzen Fülle lebt. In der Heilige Geist tun und lassen kann, in uns, durch uns, was er will und wie er will. Das ist unser Traum als Gemeinde. Da wollen wir hin. Wir wollen uns ausrichten, immer wieder. Und eine Gemeinde muss sich permanent reformieren, wie es Martin Luther, glaube ich, schon gesagt hat. Die Kirche muss immer reformiert werden. Wir müssen uns immer wieder ausrichten, weil so schnell Sand im Getriebe ist. Weil so schnell uns irgendetwas ablenken will von dem, was wirklich wesentlich ist. Was sollen wir also tun? Was soll daraus folgen? Was kann uns diese Kraft geben? Ich mache einen Sprung ins Johannesevangelium, wo Jesus wieder vor seinen Jüngern steht und meines Erachtens der Ursprung für diese Bewegung ist. Im Johannesevangelium hat er diesen bunten Haufen vor sich da, diese Fischer, die Zöllner, die einfachen Leute, seine Jünger halt. Keine wichtigen Politiker, keine Top-Ausbildung. Aber irgendwas hat Jesus durch diese Worte, die ich gleich vorlesen werde, in diesen Menschen verändert, einen Schalter umgelegt. Sie haben gewusst, wenn das wahr ist, dann ist meine Existenz mehr, als nur bis zum Ende meines Lebens hier Fische aus diesem See zu ziehen. Jesus sagt, in dem Gebet mit seinen Jüngern zusammen, und seine Jünger dürfen zuhören, Johannes 17, Jesus betet für seine Jünger, und ich möchte nur diesen einen Teil rausnehmen. Jesus betet, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Und das verstärkt er dann später nochmal. Als nach Kreuz und Auferstehung ist er nochmal mit seinen Jüngern zusammen und da sagt er, Friede sei mit euch. Heil, Ganzheit, Gesundheit sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Und seine Jünger hatten damals den Vorteil, dass sie ihn mehrere Jahre begleiten konnten, dass sie gesehen haben, was bedeutet das denn praktisch, diesen Auftrag zu leben. Sie sind mit ihm unterwegs gewesen, Tag für Tag, nicht nur sonntags morgens eine Stunde. Und haben sich angeschaut, was das bedeutet, diesen Auftrag zu leben. Warum und wie hat der Vater im Himmel seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt? Warum und wie hat er das getan? Das macht auch deutlich, wie das bei uns dann sein kann. Es ist natürlich klar, dass wir nicht der Retter der Welt sind oder dass wir die Sünden vergeben können. Ich möchte uns einladen, eine etwas allgemeinere Beobachtung zu machen über das Leben Jesu. Jesus ist Diener gewesen. Jesus gab sich in selbstlosen Dienst für andere Menschen hin. Ja, natürlich hat er gepredigt und gelehrt, aber er hat auch den Hungrigen zu essen gegeben. Er hat schmutzige Füße gewaschen und hat Kranke und Ausgestoßene berührt und wieder aufgerichtet. Jesus hat sowohl in Wort und Tat gedient. Um zu dienen, wurde er eben in diese Welt gesagt, wie es im Philipperbrief so heißt, so wunderbar. Er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Jesus ist nicht einfach so wie so ein Alien für eine Viertelstunde mal reingekommen, so nach dem Motto, ich bin mal kurz da und sage euch, wo der Weg lang geht. Sondern Jesus selbst teilte unser Menschsein. Unser Fleisch, unser Blut, unsere Gebrechlichkeit, unsere Versuchung, unser Leiden, unser Sterben hat er auf sich genommen, ist da gewissermaßen hineingegangen in das Niedrige. hat es gesucht. Und so hat er sich mit unserer Welt identifiziert. Und so sendet er uns, dass wir uns auch identifizieren mit den Menschen um uns herum, mit dieser Welt. Und dass wir schauen, wo will Gott uns ausgießen in diese leidende Welt? Wo wollen wir uns identifizieren mit den leidenden Menschen, die vielleicht materiell leiden, vielleicht auch geistlich leiden, wo jemand keine Perspektiven hat für sein Leben, wo jemand nicht mehr weiß, wo er mit seiner Schuld und seiner Sünde hin soll, weil sein Gewissen so erdrückt ist und wir sagen können, es gibt einen Ort, es ist das Kreuz, geh dahin. Und wenn du Hunger hast, dann gehe ich mit dir hin zum Bäcker und kaufe dir ein Brötchen. Und es ist manchmal die Frage, was viel wichtiger ist, ob man erst mal das Brötchen kaufen muss. Der indische Politiker Mahatma Gandhi hat gesagt, warum sollte ich Christ werden, nur weil mich ein Arzt behandelt hat, ein christlicher Arzt. Versteht ihr? Manchmal ist mir die Frage, was ist das wirkliche Bedürfnis? Und wir Christen müssen das eine nicht für das andere instrumentalisieren. Wir können die Menschen auch so dienen, ohne dass sie ein Missionsopfer sind. Mission hat seine Berechtigung, indem wir das Evangelium verkünden. Wenn wir uns das vorstellen, ist das linke Bein. Und die Gemeinde kann anfangen zu hinken, wenn sie nur noch auf dem linken Bein steht. Wir haben auch den Auftrag, den Menschen zu dienen, einfach um der Menschen willen. Und beides zusammen steht gleichberechtigt nebeneinander. Wir dienen den Menschen selbstlos. Und wenn die Menschen anfangen zu fragen, warum tust du das? Und hey, ich habe ein Problem. Dann werden wir ihnen gerne erzählen von Jesus. Und wir werden fragen, darf ich dir von meiner größten Hoffnung in meinem Leben erzählen? Aber wenn dann jemand sich nicht bekehrt, wenn jemand nicht mit dem Glauben und dem Evangelium zu tun haben will, ist das in Ordnung. Wir lieben dich trotzdem, weil du ein geliebtes Wesen Gottes bist. Es kommt also darauf an, in die Welt hinein zu gehen, in die kleine Welt, in die wir hineingestellt sind von Gott, zu sehen und das in Beziehung zu bringen mit dem, was wir haben. Zu sehen, wo da jemand hungrig ist. Und wenn ich etwas zu essen habe, dann bringe ich das in Beziehung. Der heilige Martin von Tours, einer aus der Kirchengeschichte, ein Kirchenvater, der römischer Soldat gewesen ist, begegnet abends, nachts einem Bettler und er hat nichts. Martin hat auch nichts. Und er sieht, wie dieser Bettler blaue Lippen hat und total kalt geworden ist. Martin nimmt sein Schwert und zerteilt seinen Mantel und gibt diesen zerteilten Mantel diesem Bettler. Und in dieser Nacht hat Martin einen Traum. Er träumt, wie Jesus im Himmel mit einem halben Mantel durch die Gegend läuft. Und er sagt, und er gefragt wird, wo hast du das denn her, Jesus? Und er sagt, das habe ich von Martin bekommen, als mir kalt war. Und als mir so bitterkalt war, da hat mir dieser Martin von Tours hat mir den Mantel gegeben. Und hat das gar nicht mitgekriegt. Ich möchte euch ermutigen, morgen in die Woche hineinzugehen und zu schauen mit den Augen Gottes und zu gucken, wo kann das mit dem, was ihr in den Händen habt, an froher Botschaft in eurem Herzen, an materiellen Dingen, wo kann das in Beziehung gebracht werden? Und wir werden im Kleinen diese Welt verändern. Wir müssen nicht das Leid der Welt tragen. Wir müssen nicht uns davon erdrücken lassen. Aber wir sind aufgefordert, im Kleinen diese Welt zu verändern. Und als Gemeinde wollen wir zum Beispiel Aki unterstützen und eine Perspektive haben für das, was Gott in der ganzen Welt tut. Aki, ich bitte dich, nach vorne zu kommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Einen herzlichen Applaus für Aki. Ich setze mich mal hier hin. Keine Sorge, ich mache keine.
Dann bin ich anfangen zu spielen, ja?
Genau.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Viele von euch kennen mich, ich bin Aki. Ich habe das Privileg, seit 3 Jahren in Swasiland zu leben, um da ja im Prinzip Think Global, Act Local, local zu arbeiten. im Prinzip das Gleiche, was ihr macht, nur auf der anderen Seite der Welt. Ja, ich bin heute sehr, sehr, sehr nervös. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Mikrofon hier einen Wasserschaden bekommt, weil meine Hände so schwitzig sind. Sag nochmal. Danke. Bei uns in Swasiland, ich predige normalerweise nicht, aber wenn wir zur Kirche gehen, unser Pastor oder unser Worshipleiter sagt oder begrüßt die Gemeinde mit Sambonani Bazawani. Heißt so viel wie Guten Morgen, Gemeinde. Und deswegen möchte ich das jetzt auch heute Morgen machen. Was ihr macht, ihr antwortet mit Jebo. Jebo. Jebo meint, ja, danke, ja. Okay, ich probiere das. Und in Swasiland, wir sind sehr, sehr aktiv, sehr laut. Was ich so ein bisschen an den Deutschen so nicht so schön finde. Die sind alle so ruhig und so. Ja, müssen wir ein bisschen wach werden. Okay. Sambonani Bazawani. Ja, das sieht gut aus. Wunderbar. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich lebe seit 3 Jahren in Swasiland. Einen ganz kurzen Eindruck zu Swasiland. Ja, in Swasiland leben ungefähr jeder vierte Mensch mit HIV oder AIDS. Das heißt, wenn ihr euch mal umschaut oder wenn ihr euch auch mal in der Familie umschaut, jeder vierte Mensch hat AIDS. Ist eine sehr große Zahl, ist die größte prozentuale Zahl in der Welt. Die Lebenserwartung mit 32 Jahren, die niedrigste in der Welt. Ich hätte 2 Jahre mehr zu leben und dann wäre ich weg. Wahrscheinlich die Gemeinde würde aus, ja, ich will nichts Falsches sagen, vielleicht 30% bestehen oder 40% bestehen. Diese Krankheit hat ungefähr 120.000 Waisenkinder hinterlassen. Das ist ungefähr 10% der Swazi-Bevölkerung. Wenn ihr euch das überlegt, 120.000 Kinder ohne Eltern, ohne Vorbilder. Wir in Bulembo versuchen, da einen kleinen Gegentrend zu setzen. Und Jan hat es schön gesagt, Hoffnung zu verbreiten in unserem Umfeld. Wir versuchen, Hoffnung in Bulembo, in unserem Umfeld zu verbreiten. Und ich möchte euch gleich einen ganz kurzen Videoclip dazu zeigen. Unsere Vision ist es im Prinzip, eine Bergbaustadt wieder aufzubauen, in der damals Ressourcen abgebaut wurden und zu einer selbstständige Gesellschaft zu entwickeln. Darüber hinaus möchten wir, und darüber erzähle ich später noch ein bisschen mehr, mein Englisch kommt raus, die neue Generation, mit der wir arbeiten, mit starken, Jesus-zentrierten Leiterschaftsqualitäten ausbilden. Weil die gesamte Leiterschaft oder die gesamte Führungsebene in einem Land fast weggestorben ist. Ich möchte euch den Videoclip zeigen, der ist in Englisch. Wir haben heute schon ein bisschen englischen Einfluss gehabt. Ich erkläre danach ein bisschen mehr über den Videoclip.
I've learned here that there are opportunities that God gives you. And it's up to you to grab them or to leave them.
I never thought I'd ever go to school. And now I do. And after high school, I want to study psychology.
In my personal life, I never experienced the love of a dad. And when I came here, they showed me what it is to be a dad to your son.
The interviewer asked him, where would these kids be if they weren't in Bulembo? And without hesitation, he said dead, all of them. They literally saved their lives, and they literally will have a hope and a future.
Bulembo really is an orphanage, but it is being done different.
Bulembo is a place of hope. Bulembo is a place where children come and are given a second chance for life.
It is really an orphanage where we are focusing on business sustainability and sustainability from the business to be able to fund the orphan care.
Bulembo has an audacious vision of being sustainable. We've got numerous enterprises which produce income, and that income is fed back into the childcare program.
When people come to Bulembo and they see the awesome power of God and what he's doing here, number one, they realize that all they can bring is their obedience.
There's no blueprint to bringing sustainability and childcare into a third world setting. What that has taught me personally is a sincere, deep dependence on God and our relationship with God.
God did not create children to be hungry. He didn't create children to be neglected, to be abused. So when the children come in, this is a crucial element in their healing, is we believe by giving them Christ, that that's the cement, and that's what builds them back together.
Somebody gets involved in Bulembu, they can know that they have saved that child's life, number one.
And just like the broken buildings in Bulembu, the children are being put back together brick by brick.
And really, the root of the transformation is definitely hope.
Even if you came to Bulembu without hope, you will have hope because the people are loving, and the people are encouraging, and the people are just amazing.
Ja, im Zentrum steht natürlich Jesus Christus bei dieser Arbeit, aber auch ein ganz wichtiger Punkt war die Hoffnung. Wir haben, wie ihr vielleicht gesehen habt, da war eine Wasserabfüllung, da waren Kühe drin, da war Honig, eine Honigproduktion. Das ist einer unserer Schwerpunkte. Ich weiß nicht, ob die Präsentation jetzt gleich kommt. Da war einer der Schwerpunkte, ist es, Arbeit zu schaffen für Swasiland, für Leute in Bulembu. Springt einmal rüber. Das Bulembu. Wie zum Beispiel, wir haben die Honigfabrik. Wir produzieren Honig. Wir haben im Jahr ungefähr zwischen 15 und 20 Tonnen Honig, die wir verkaufen im Jahr. Dann haben wir eine der größten Molkereien in Swasiland, verkaufen Milch und Emas, was eine Sauermilch ist, in Swasiland und in Bulembu. Die Wasserabfüllung, wo wir Mineralwasser in Swasiland vertreiben. Und die Bäckerei. Ich muss sagen, das Brot ist für Swasiland einer der besten Brote, für uns Deutsche. Ja, nicht das Wahre. Ja, Bulembu ist, wie ich gesagt habe, versucht Hoffnung zu verbreiten. Und ich fand es so schön, was Jan gesagt hat, die Leute müssen nicht Jesus Christus nachfolgen, um in der Bäckerei zu arbeiten oder um in der Sägemühle zu arbeiten. Aber sie sehen, dass was wir machen das, weil wir Jesus Christus folgen. Und wir machen das, um den Menschen Hoffnung zu geben. Ja, wie ihr ganz zu Anfang gesehen habt, ich springe mal hier ganz zurück. Meine Frau und ich, meine Frau kann nicht bei uns sein im Augenblick, die ist noch in Swasiland. Wir sind die Jugendkoordinatoren. Und jetzt springe ich wieder hier rüber. Sorry für das. Und wir leiten die Jugendarbeit und die Rangerarbeit in Swasiland. Ich habe nicht so viel zu tun mit der Sägemühle, mit dem Honig. Ich liebe den Honig, ich esse den. Und die machen ganz guten Einkommen durch mich. Aber ich bin dafür verantwortlich. Ich bin verantwortlich, um jungen Menschen gute Charakterstärken beizubringen und mit denen zu leben. Schritt für Schritt die an die Hand zu nehmen und voranzulaufen. Wir haben in unserer Rangerarbeit 150 Kinder und Jugendliche und ungefähr 30 Leiter. In den letzten Jahren haben wir einen ganz, ganz, ganz starken Fokus auf unsere Leiterarbeit gelegt. Und wir waren dieses Jahr, haben wir die Möglichkeit gehabt, mit zwei unseren Kindern nach Kapstadt zu fahren, um dort an einem Trainingscamp, was das erste Mal in Afrika angeboten wurde, teilzunehmen, dem NRMC. Diese beiden Kinder sind zuvor noch nie aus Swasiland rausgekommen. Die wissen nicht, was ein Strand ist. Die wissen nicht, die haben noch nie ein Flugzeug gesehen. Als wir im Flughafen angekommen sind und die Rolltreppen gesehen haben, und die mussten auf die Rolltreppen draufsteigen und plötzlich sind sie hochgefahren. Ja, das war für die ein Erlebnis. Für uns ist das so normal. Dieser junge Mann, Malwanze, einer unserer starken Leiter. Wir sind schön am Strand gewesen und ich habe ihn so ein bisschen gepusht. Er soll doch mal ins Wasser springen und ist dann voller Freude reingerannt und kam wieder raus und spuckte auf den Boden. Du hast mir nicht gesagt, dass das Wasser salzig ist. In dem Augenblick habe ich gedacht, ja, viele von diesen Menschen, viele von diesen Leuten kennen das nicht, wissen das nicht. Und für uns sind viele Sachen selbstverständlich. Malwanze war im letzten Jahr haben wir ihn sehr, sehr eng zu uns genommen und haben gesagt, wir wollen dich weiter und weiter ausbilden. Seit einem Jahr ist er jetzt sehr mit den Materialien für unsere Camps zuständig. Wir haben auf den Camps besondere Positionen und normalerweise Alison und ich selber haben oft Doppel- oder Dreifachfunktionen gehabt. Malwanze ist einer, dem ich vertraue, wenn ich sage, mach sicher, dass die Axt scharf ist, er macht es. Weil wir ihn ausgebildet haben und gewissen, dass er Verantwortung übernimmt. Sakile und einer unserer Oldenburger hier. Sakile ist, ich liebe diesen jungen Mann. Und ich werde nicht viel über seine Vergangenheit reden, weil ich es nicht darf. Aber Sakile hat eine sehr, sehr, sehr krasse Kindheit hinter ihm. Sehr zerbrochen gewesen, kam in jungen Jahren zu Bulembo und es hat Bulembo sehr, sehr lange gedauert, um ihn zu öffnen oder ihm dahin zu kommen, wo er ist. Wenn ihr Sakile schreiben sehen würdet, ihr würdet denken, der ist in der Grundschule. Ersten oder zweiten Klasse. Sakile ist einer meiner stärksten Leiter. Seit 2 Jahren ist er, wenn ich nicht da bin, ihm die Verantwortung übergebe und sage, du rennst den Stammposten. Du bist verantwortlich für das hier. Ich habe den einen Sonntag, wir haben Sonntags Angels, wir haben verschiedene Bibelgruppen und er hat die eine Bibelgruppe übernommen und ich laufe von Gruppe zu Gruppe und schaue mir die Gruppen normalerweise an. Ich bin in seine Gruppe reingekommen und habe nur gedacht, wow, dieser junge Mann predigt und spricht besser und vermittelt besser das Evangelium zu den Kindern, mit denen er arbeitet, als ich das jemals machen könnte. Es war so faszinierend für mich zu sehen, wie dieser junge Mann in den letzten 2 Jahren mich in vielen Sachen übertroffen hat. Und das ist einer der Sachen, was ich an Leiterschaft und an meiner Arbeit so begeisternd finde, dass ich das Potenzial sehen kann und sehen kann, wie Leute besser und besser werden. Sakile hat ein Herz für Worship, für Lobpreis, ist ein fantastischer junger Mann. Vernon, der Leiter von Bulembo, hat gesagt, wir restaurieren die Herzen der Leute. Und jedes Mal, wenn ich in Bulembo bin und wir haben sehr viele leerstehende und zerstörte Häuser, aber wenn ihr zum Beispiel an das Haus seht, wie schön im Prinzip die Veranda umzu ist und wie schön das Haus sein kann, wenn man Zeit investiert, Geld investiert und einfach an den Feinheiten arbeitet. Bulembo an sich reflektiert für mich, was wir mit den Kindern machen oder mit Swasiland machen können. Wir können es restaurieren und wieder erneuern. Das von mir. Am Donnerstag habe ich noch einen Vortrag über Bulembo, wo ich noch ein bisschen mehr ins Detail gehe.
Ja, ihr Lieben, wir als Gemeinde wollen, Aki. Wir wollen Aki unterstützen und das werden wir einmal durch die Kollekte heute tun. Aber wir werden euch auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel kreativ zu sein. Wir haben nämlich bald hier wieder einen ganz tollen Basar, der vorbereitet wird. Und die Hälfte von dem Erlös für diesen Basar wird für die Arbeit von Aki sein und für das, was er dort in Südafrika tut. Also da könnt ihr Dinge basteln, was man halt so auf dem Basar alles so anbieten kann. Ich bin da jetzt nicht so firm drin. Das möchtet ihr auch, glaube ich, gar nicht haben, was ich dann bauen würde. Aber ihr dürft euch da beteiligen für den Basar und ihr könnt gerne Donnerstagabend vorbeikommen zur Gemeinde. Wie spät war es mal? 19:30? 20 Uhr. Hier abends, da wird Aki nochmal einen ausführlichen Vortrag halten, noch mehr über seine Arbeit erzählen. Herzliche Einladung dazu und ich möchte jetzt noch für dich beten und ich segne für deine Arbeit. Bitte steht dazu auf. Vater, von ganzem Herzen danken wir dir für Aki und für seine Frau. Wir bitten dich, dass du die beiden segnest. Wir bitten dich, dass du sie als Familie schützt und wir bitten dich, dass du seine Arbeit weiter segnest. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich diesen Kindern zuwendest und dass du das ganz praktisch tust, durch Menschen, die du aus unserer Gemeinde dorthin gesandt hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns Gnade gibst, miteinander diese Dinge weiter im Blick zu haben, Aki zu segnen, materiell, aber auch vor allen Dingen geistig, dass wir hinter ihm stehen und ihn irgendwie wirklich unterstützen für seine Arbeit. Jesus, es ist ein großer Segen, der davon ausgeht und wir wollen daran beteiligt sein. Wir wollen die Gesegneten sein, Mitgesegneten sein und wir bitten dich ganz besonders, dass du Aki segnest und seine Familie. Amen. Amen. Nimm noch mal kurz Platz. Ich möchte nämlich schließen mit dem Satz, die Lateiner kennen diesen Satz vielleicht, Ubi Christus, Ibi Ecclesia. Das heißt übersetzt, wo Christus ist, da ist die Kirche. Wo Christus ist, da ist die Kirche. Lasst uns da sein, wo Christus ist. Dass wir die Einheit und Sendung dieser Gemeinde nicht durch Organisation oder nicht durch Rituale oder durch Liturgie meinen, herstellen zu können, sondern wir wollen da sein, wo Christus ist. Da, wo Christus in Oldenburg unterwegs ist, da, wo wir, wollen wir ihm als Gemeinde folgen, wollen Gemeinschaft leben, wollen Diener sein für seine geliebte Welt. Und da wollen wir nicht einfach nur Aki vorschicken, ich habe das vorhin schon gesagt, wir wollen selber Teil von dem sein, was Gott tun möchte. Wir wollen uns senden lassen und seine Sendung widerspiegeln. Ihr Lieben, ihr wisst, oder viele von euch wissen vielleicht, ich komme gebürtig aus der Baptistenkirche, und der Gründer der Baptisten in Deutschland hat immer gesagt, jeder Baptist ein Missionar. Jeder FCGler ein Missionar. Ihr Lieben, ich träume davon, dass in unserer Gemeinde verrückte Dinge entstehen, und ich träume davon, dass eines Tages im Himmel zum Beispiel jemand sagen wird, ich habe eine Ausbildungsstelle gekriegt und das ist jetzt in Existenz gekommen. Carsten hat seine Werkstatt geöffnet. Ich träume davon, dass eure Arbeit, die ihr auf den Philippinen gestartet habt, steht mal ganz kurz auf, ihr vier Jungs, von denen wir gleich einen Vortrag noch nach dem... Setzt euch wieder... Die Jungs haben das letzte Woche angekündigt, die werden nachher von ihrer, nach dem Gottesdienst, keine Sorge, wir werden es nicht noch weitermachen. Ich bin wirklich auf der Zielgeraden. Die werden das nochmal vorstellen, ihre Arbeit dürft ihr euch gleich nach dem Gottesdienst um 12.30 Uhr hier nochmal im Raum versammeln. Ich möchte euch wirklich ermutigen, Christus hat einen Auftrag für uns als Gemeinde und für euch als Individuen in eurer kleinen Welt. Lasst uns ihm folgen. Und jetzt lasst uns aufstehen und noch beten, weil ich es, kommt ihr bitte schon nach vorne. Ich habe heute Morgen in meiner Gebetszeit den Eindruck gehabt, das passt thematisch zwar jetzt nicht so super gut, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass Gott sagt, Jan, ruf wieder zu mir. Frag wieder, ob da Leute da sind, die mich noch nicht kennen und die heute Morgen den ersten Schritt machen wollen. Und ich mache es trotzdem, auch wenn es jetzt thematisch ein krasser Break ist. Aber wenn du hier bist heute Morgen und sagst, ich kenne Jesus nicht und ich wäre so gerne ein Kind Gottes, dann möchte ich dir anbieten, ein Gebet zu sprechen gleich, weil wir wollen eine Gemeinde sein, die Menschen auffordert, zu Christus zu kommen. Das bedeutet nicht in erster Linie, dass du zu Menschen kommst, sondern zu Jesus kommst. Und dass du dann Teil einer Gemeinde wirst, diesen Sendungsauftrag in diese Welt hineinzutragen. Ich bitte euch einfach, eure Augen zu schließen und frage, ob jemand da ist, der sagt, heute möchte ich Jesus mein Leben übereignen. Ich möchte dieses Gebet nachher gemeinsam mit der gesamten Gemeinde beten. Und das möchte ich heute das erste Mal tun. Dann bitte ich dich, dass du kurz deine Hand hebst, deutlich, dass ich das sehen kann. Ist jemand da, der sagt, heute ist mein Tag, ich möchte Christus in mein Herz einladen? Das ist nicht der Fall, deswegen bete ich einfach trotzdem für uns. Und ich bete Jesus, dass du uns als Gesendete in diese kommende Woche schickst. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für die Menschen in unserer Umgebung, dass wir ihnen deine frohe Botschaft in Wort und Tat bringen können. Ich danke dir für deine Gegenwart. Amen.